Von mir herzlichen guten Morgen bei diesem schönen Wetter. Hallo zu Hause, wenn du online eingeschaltet hast. Normalerweise sind wir Ende des Monats Januars als K3 eigentlich so mit dem Thema eher unterwegs. Hey, was beschäftigt uns als Gemeinde dieses Jahr oder des vor einem liegenden Jahres? Man hat zu Ende des Jahres überlegt, welche Themen sind dran, so ein bisschen den Herzschlag, was uns für das 2021 irgendwie beschäftigen könnte oder sollte. Das haben wir in den vergangenen Jahren oft immer Ende Januar gemacht. Aber irgendwie ist das gerade komisch. Es ist schwerer als sonst zu planen oder zu skalieren. Und ich weiß nicht genau, wie es dir zurzeit geht. Ich hatte einen echt schwierigen Start ins Jahr. Es war eigentlich alles gut vorbereitet, es gab sogar Urlaub zwischen den Feiertagen. Aber so neu rauskommen war echt schwierig, weil es war so, was machen wir? Was geht? Alles ist so nervig. Und überall, wo du hinguckst, Corona, Impfen, Sorgen, Fragen und so weiter. Und es gibt ja so verschiedene Kennzeichen, die so Krisen ausmachen, in denen wir zurzeit unterwegs sind. Ein Kennzeichen ist, egal in welcher Krise du bist, dass gewohnte Abläufe unterbrochen werden. Das ist, ich weiß nicht, kennt ihr diese roten Knöpfe in Gebäuden, so diese Feuerknöpfe? Auf einmal ist alles anders. Alles, was man so normalerweise tut und was man vorhat und was man plant, geht gerade nicht, funktioniert nicht. Und in der jetzigen Situation geht das auch noch sehr lange. Wer hätte gedacht, dass wir so lange mit Masken rumtragen? Vielleicht hättest du nicht gedacht, dass du so lange in Kurzarbeit bist. Vielleicht hättest du auch nicht gedacht, dass die Umsätze in deiner Firma oder deiner Arbeit so stark einbrechen. Vielleicht hättest du nicht gedacht, dass es so lange dauert, sich wieder treffen zu können mit Menschen. Homeoffice, Homeschooling, alles Begriffe, die gab es früher nicht. Nebeneffekt haben wir gerade nochmal gemerkt, ist Gewichtszunahme. Man macht doch irgendwie weniger und so ganz langsam geht alles ein bisschen breiter. Es nehmen aber auch Sorgen vielleicht zu oder Ängste oder Nöte. Frust. Und es sind dann so Fragen da, die heißen, warum ist das eigentlich so und wie lange ist das vielleicht noch alles so? Wo wir auf der einen Seite zunehmen, sind wir aber auch gerade als Christen gezwungenerweise gerade zum Fasten. Vieles, was wir kennen, Gottesdienste, Kleingruppen, Gebet in Gruppen, alles, was man sonst im normalen Leben machte, sind wir gerade auf, ich nenne es mal, Fastenmodus. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass Denkmuster nicht mehr greifen. Alles, was wir sonst so irgendwie kennen und gewohnt gehen, funktioniert auf einmal nicht mehr. Wir müssen neu überlegen, uns mit Themen auseinandersetzen, wo wir vorher noch nie drüber nachgedacht haben. Ein drittes Kennzeichen ist, dass man versucht, Krisen zu deuten, die in einem persönlichen Leben, die schwierigen Fragen, ich fange an, was heißt das jetzt, was nimmt in meinem inneren Kampf überhand? Und auch in der Corona-Krise ist das zurzeit so, es wird viel gedeutet. Was ist das jetzt? Ist das hier eine Strafe? Ist das Virus das Böse? Interessant ist ja, dass Christen und Theologen kaum in die ganze Diskussion eingebunden sind. Es sind Wirtschaftsleute, es sind Politiker und es sind Virologen. Ethische Fragen sind momentan kaum dabei. Oder ist das eine Prüfung für die Christen? Das passt aber irgendwie nicht, weil es trifft die ganze Welt. Wie gesagt, als Strafe ist ein bisschen komisch, es trifft hauptsächlich arme Menschen. Ich habe diese Woche länger mit dem Jens Bergmann telefoniert. In Peru, in Kenia, da geht das ganz anders ab als hier. Und die Frage ist, da gibt es auch Leute, die sagen, das sind jetzt Boten der Endzeit. Ja, die Schalen, Zorneschalen, passt aber auch irgendwie nicht so rein. Verschwörungstheoretiker gehen da stark drauf ein, aber es ist schwierig. Und wir merken, das theologisch irgendwie unter die Füße zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Gott leidet mit, sagen andere. Ja, das stimmt, aber zeigt auch irgendwie, vielleicht ist Gott passiv, hat das nicht mehr im Griff. Was passiert hier? Und die Frage ist, dass man sich anzuschauen auch auf unser Leben. Corona ist das eine, was uns beschäftigt, aber es gibt auch ganz viele Warum, Wieso und wie lange noch Fragen auf unser Leben. Und darum haben wir vier Teile Habakuk und die Überschrift heißt Angst oder Glaube. Und wir möchten ein bisschen in die persönliche Situation eines jeden reingucken, weil Corona ist das eine, es trifft uns irgendwie alle, den einen mehr, den anderen weniger. Es zeigt uns, wir sind in einem Krisenmodus. Aber Fragen, die in einer Krise aufkommen, die kommen auch in anderen Themen auf. Und Teil 1 heute heißt, warum und wie lange noch? Habakuk, das war ein Prophet im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Da gibt es gar nicht viel Informationen drüber. Es sind auch nur 3 Kapitel, die er geschrieben hat, ein sehr kurzes Buch. Haben wir so ein bisschen geguckt, was heißt vielleicht der Name. Die einen sagen, es ist eine Pflanzenart, die anderen sagen, ja, das heißt Umarmer oder Kämpfer. Ist also schwierig, da etwas konkret zu werden. Was ich aber interessant finde, ist, dass viele Propheten damals, es gab noch keine Bibel, von Gott den Auftrag bekommen haben, zu den Menschen zu sprechen. Letzte Woche oder vor 2 Wochen ging es hier von Paul in der Predigt, Gott stellt Fragen. Gott stellt dir in deinem Leben Fragen. Und oft ist das so in der Vergangenheit bei den Propheten, dass sie zu den Menschen gingen, einen konkreten Auftrag von Gott hatten. Bei Habakuk ist das andersherum. Der hat ein Problem und geht direkt zu Gott mit seinen Fragen. Ich finde das Bild ganz gut. Man kann das auch so als Rolle auf die Gemeinde übertragen. Auf der einen Seite stehen wir als Christen für Menschen vor Gott ein. Wir können für andere Sorgen und Nöten gemeinsam eintreten. Als Kleingruppe, als persönliche, als ganze Gemeinde. Und die andere Aufgabe, die wir haben, ist aber auch für Gott vor den Menschen zu stehen. Und das kann man hier, finde ich, ganz gut erkennen. Er geht zu Gott und sagt, hey, wir müssen reden. Und wir schauen uns das mal an. Es geht los in Habakuk, direkt Kapitel 1, Vers 2. Da steht, wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich doch zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum? Warum lässt du mich Unrecht erleben? Warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird zu Unrecht verdreht. Die Situation, Habakuk war sehr unzufrieden und er wendet sich an Gott. Er ist mit der Situation nicht zufrieden, wie es seinem Volk geht, wie sich das verhält und er beschwert sich. Und er geht mit einer Last zu Gott und konfrontiert ihn damit. Und wenn man hier ein bisschen reinguckt, warum greifst du nicht ein? Hey Gott, hast du uns vergessen? Siehst du nicht, was hier abgeht? Da lässt man so ein bisschen, ja, ist das scheinbar gleichgültig, was hier gerade geht? Und er hinterfragt so ein bisschen, Gott, hast du es noch im Griff? Und ich übertrage das jetzt mal auf dein Leben. Fragen, überleg mal, was ist gerade deine Warum- oder wie lange noch Frage? Ich habe mal so ein bisschen rumgehört. Warum fühle ich mich gerade von Gott so entfernt? Warum geht es gerade nicht weiter? Ich habe doch das Studium fertig, ich bin ausgebildet, es geht nicht weiter. Könnte ich verschiedene Beispiele aus der Kirche nehmen? Warum geht es da gerade nicht weiter? Wie lange müssen wir noch darauf warten? Warum ist vielleicht gerade meine Ehe so schwierig? Wie lange muss ich noch auf Kinder warten? Warum ist mein Geschäft so runtergebrochen? Ich habe doch Mitarbeiter, die ich bezahlen muss. Wie lange noch, bis wir wieder Geld verdienen? Warum muss ich durch diese Krankheit durch? Und wie lange noch, bis die Therapie anschlägt? Warum musste vielleicht diese Person sterben, obwohl sie doch eigentlich noch viel zu jung war? Warum und wie lange noch? Das sind Fragen, die stressen, ich sage das mal so, so ein bisschen unseren Hollywood-Glauben. Wisst ihr, so dieses, man wird irgendwo Christ und ist unterwegs und das, in Hollywood ist das ja so, wenn man so Filme guckt, das ist immer alles toll. Und dann kommt ein Problem und der Protagonist oder der Held kommt in Schwierigkeiten, in Bedrängnis und es wird gelöst, das Problem, und meistens ist es dann doch irgendwie wieder happy. So sind zumindest viele Filme. Aber die Frage ist, ist das wirklich so? Nein, wissen wir, ist nicht so. Und ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Ich habe das früher oft gemacht, wenn ich unzufrieden war. Kennst du die Frage, wenn ich Gott wäre, würde ich es anders tun? Das, gerade als Jugendlicher hat mich das oft, ja, warum macht er das so? Also wenn ich das wäre, dann meint man ja so, man hat das irgendwie verstanden, man hat so diesen Blickwinkel. Und können wir wirklich mit diesen Fragen so hart zu Gott gehen? Ihm auch die Vorwürfe machen über unser Unverständnis? In der Bibel sind viele Beispiele davon. Viele Propheten, viele Menschen haben mit Gott gehadert. Sie haben gezweifelt, sie waren unzufrieden mit ihren Situationen. Und selbst Jesus, der mit Gott den Plan der Erlösung ausgearbeitet hat, ausgedacht hat, als Mensch auf diese Erde kam und alles wusste eigentlich, wie es geht und wie es funktionieren wird, der hing am Kreuz und eine seiner letzten Worte waren: Warum hast du mich verlassen? Selbst Jesus stellte diese Fragen. Und oft ist es ja so, dass wir so zwei Stimmen in uns haben. Die eine ist so: Hey Gott, ich brauche deine Hilfe. Es geht gerade nicht weiter, ich hänge fest, ich habe Fragen. Und das andere ist so dieses: Ich bin nicht einverstanden, warum ist es gerade nicht besser? Das Coole ist, dass wenn wir diese Fragen haben, und egal, ob du jetzt schon lange, lange mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht gerade zuschaust und so dich darauf einlassen willst oder noch ganz viele Fragen hast und Jesus noch nicht so kennst, aber wenn du Fragen über warum und wieso und so hast, setzt das irgendwie ein biblisches Grundverständnis voraus, was Gott in dich hineingelegt hat. Wenn wir das Grundverständnis haben, hey, Gott ist Liebe, dann kommen wir mit diesen Fragen oft nicht weiter. Wenn das aber nicht so wäre, dass Gott Liebe ist, dann ist die Antwort oft sehr einfach. Ja, der will uns zerstören. Der ist zornig, der ist so weit oben im Himmel. Also wenn da bereits in dir eine Spannung ist, ist irgendwie so das Bedürfnis da, hey, ich möchte da mehr. Das Zweite ist, wenn wir glauben oder irgendwie überzeugt sind, Gott, der ist sehr wissend, der weiß Bescheid, der kennt sich in meinem Leben aus, der bekommt was mit. Das zeigt auch, wenn du mit diesen Fragen unterwegs bist, okay, da ist wieder etwas, eine Sehnsucht in dir. Ich habe einen inneren, eine Disharmonie gerade. Und wenn das nämlich nicht so wäre, wenn du davon gar nicht ausgehen würdest, dann müssten wir gar nicht mit Gott diese Fragen diskutieren. Und das andere ist noch, Gott ist mächtig, der kann was. Und wenn wir das nicht von irgendwie ganz tief überzeugt werden, dann würden wir auch mit diesen Fragen nicht zu Gott gehen, weil dann würden wir gar nicht davon glauben oder gar nicht daran denken, dass er überhaupt da etwas mitbekommt. Also egal, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht noch auf der Suche, dieser innere Kampf ist irgendwie eine Begleitung in unserem Leben. Und ich möchte euch mal so drei Phasen eines, ich hole mal eben die Flipchart hier rüber. So drei Phasen in einem Leben aufzeichnen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, ist das gut, dann kann man sich schon mal so ein bisschen darauf einstellen, was kommt. Hier, ein Mensch, er ist in seinem Leben und lernt Jesus kennen. Vielleicht in seiner Familie, weil er da reingewachsen ist oder hat irgendwie einen besonderen Moment, einen besonderen Kairos, wo Gott in sein Leben spricht. Und dann ist es ja normalerweise so, das geistliche Leben geht erstmal hoch. Ja, du bist unterwegs mit Jesus und hast du das Strahlen, ja? Dein Herz ist voll, du sprichst davon, du bist begeistert von der Bibel, du bist begeistert von Jesus. Gemeinde ist immer cool und das Leben ist irgendwie, auch wenn die Schwierigkeiten da sind, hast du aber den Blickwinkel auf Jesus und denkst, ich bin gut mit ihm unterwegs, es ist Freude. Und dann kommt die Situation, und es ist nicht die Frage ob, sondern eigentlich eher die Frage wann, dann geht es irgendwie ein wenig oder steiler runter. Und du bist an einem Punkt, wo du Gott nicht mehr verstehst, wo du Fragen hast, wo dann irgendetwas in deinem Leben passiert ist, wo du sagst, das muss doch jetzt nicht sein. Warum trifft es mich? Und du denkst, was passiert jetzt hier eigentlich? Was mache ich eigentlich? Wie funktioniert das? Und es ist ungerecht vielleicht, du kannst da gar nichts für. Und dann haben wir eigentlich verschiedene Situationen zu verhalten. Die eine ist, ich leugne. Leugnen. Ich gucke hier oben hin und tu so, als wäre noch alles super. Vielleicht kennt ihr so Leute. Denen geht es vielleicht gerade wirklich schlecht und du sprichst mit ihm, dann ist alles gut. Ist alles super. Ich hatte mal mit jemandem Fußball gespielt, der konnte kaum laufen vor Schmerzen. Wenn du ihn gefragt hast, alles kein Problem. Alles gut. Vielleicht hast du hier tiefe Fragen, die dich beschäftigen und du hast leugnest diese Fragen, weil du Angst hast, was für Antworten du bekommst. wird erfüllt sich das Gottesbild gar nicht so, mit dem du eigentlich rechnest oder wie du es kennst. Vielleicht hast du Angst und Zweifel vor dem, was sich offenbart, wenn du dich mit diesen Fragen tiefer beschäftigst oder in der Situation. Das Zweite ist, aufgeben. Du bist so gefrustet, du gehst zurück an den Start und sagst, das war mit Gott nichts. Es war cool, es waren ein paar tolle Gefühle dabei, aber richtig, jetzt hänge ich fest. Ich schmeiß die Brocken hin. Ich ziehe mich zurück. Ich habe mir das alles nur eingebildet. Gott ist doch nicht so gut, wie sie mir alle erzählt haben oder wie ich es gedacht habe. Hierfür brauchen wir Habakuk nicht. Können wir alleine. Habakuk zeigt uns eine dritte Möglichkeit. Und die heißt, warten. Wir haben das vorhin gesungen. Es liegt Kraft im Warten auf dem Herrn. Die Ute hat gesagt, sie kann nicht gut warten. Ich kann das auch nicht so gut warten. Das fällt mir oft echt schwer. Die Frage ist, was passiert in dem Warten und mit welcher Haltung gehe ich da rein? Und wir gucken uns an, was für eine Antwort Habakuk bekommt. Gott antwortet ihm, seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn es andere euch erzählen. Wow, denkst du, ein geistliches Upgrade kommt. Habt ihr schon mal ein Upgrade erlebt, als Miriam und ich noch Dinox waren? Wisst ihr, was Dinox sind? Double Income, No Kids. Ja? Da sind wir vor vielen Jahren in einen Urlaub gefahren und haben ein tolles Hotel gemietet, ein ganz normales Zimmer in dem Hotel. Und wir kamen an die Rezeption und der Mann dahinter, sehr freundlich, fragte, ob wir nicht die Honeymoon Suite haben wollten. Ich weiß nicht, ob Miriam oder ich, irgendwer guckte anscheinend so verliebt und dann sagte er, hey, könnt die haben? Ja, ich sagte, nee, wir haben nur ein normales Zimmer gebucht, kostet zu teuer. Nein, braucht er nicht zu bezahlen. Kleine Umbuchungsgebühr, ich weiß nicht, $8 oder sowas. Ihr könnt die Honeymoon Suite haben. Das war ein Upgrade, das war super. Wart ihr mal in der Honeymoon Suite? Wir hatten eine fette Badewanne in einem ganz obersten Zimmer und konnten über die ganze Stadt gucken aus der Badewanne. Und wenn die nicht lief, brauchtest du auf den Knopf drücken und jemand kam und kümmerte sich. Der brachte dir auch noch ein Getränk. War richtig cool. Und so ein geistliches Upgrade hört sich ja hier an und das wünschen wir uns manchmal. Hey Gott, jetzt habe ich schon eine Stunde gewartet. Löst doch das Problem, du kannst das doch. Tja, aber wir lesen weiter. Im Kolleg haben wir das gelernt, nicht Bibelverse aus dem Zusammenhang zu lesen. Gott spricht in Vers 6, denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen. Babylonier waren die Feinde damals von den Juden. Und dieses grausame und von Kampfeslust getriebene Volk, ihre Truppen durchstreifen die Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Und es wird dahinter beschrieben, wie das ganze Volk in Gefangenschaft geführt wird. Hä? Du stehst schon hier, wartest und was passiert? Gott kommt mit einer Antwort, wo wir gar nicht mit rechnen, die wir auch nicht hören wollen. Und es passiert Folgendes. Es geht erstmal nochmal nicht weiter. Es ändert sich nicht so, wie wir es vielleicht wollen. Das fühlt sich auch irgendwie noch schlimmer an, als es sich vorher anfühlte. Und in der Bibel gibt es da viele Geschichten, auch außerhalb von Habakuk drum. Mose hatte seine Stöcke, wenn die auf den Boden schlug, da wurden da Schlangen draus. Der konnte was, das Volk war völlig begeistert. Hey, der Mann rettet uns. Der geht jetzt mit Aaron zum Pharao und wir ziehen alle aus. Und was macht der Pharao? Vervielfältigt quasi die Aufgaben, die müssen noch mehr klotzen. Josef sitzt nicht nur im Brunnen, nein, der wird auch noch verkauft. Dann sitzt er im Knast, hat Hoffnung, wo sein Kumpel rauskommt, der vergisst den, nein, geht wieder weiter runter. Die Bibel ist voll von solchen Situationen. Und die Frage ist eigentlich, was möchte Gott uns damit zeigen? Und mein zweiter Punkt ist, der heißt, aus der Perspektive Gottes sehen. Wisst ihr, ich habe oft die Schwierigkeit, ich habe zwei Jungs im Teenie-Alter. Die haben immer gute Wünsche und gute Ideen. Und auch wirklich Sachen, wo man jetzt, geht ja nicht nur um irgendwelche Luxusanschaffungen, sondern um Dinge, die sie meinen, die sind gut für sie. Und manche kann ich erfüllen, manche natürlich nicht. Und es gibt aber dann Leute, das finde ich immer schwierig, wenn meine Kinder davon anfangen, aber der. Und es gibt ja so Kinder, ich weiß nicht, ob ihr die mal von früher kennt, ja, ich muss hier ein bisschen, die so alles immer hatten, ja, wo jeder Wunsch erfüllt war. Sie hatten immer das bessere Handy, vielleicht immer die bessere Spielkonsole, das bessere Auto, das bessere Moped, die bessere Klamotten. Die kriegten alles, was sie wollten. Jetzt könnte man sagen, ja Moment Gott, aber ich will doch jetzt nichts Besonderes, also schon was Besonderes, aber nicht was, was Falsches. Ich möchte, dass meinem Kind besser geht oder mir besser geht, ich eine Arbeit habe. Das sind doch alles gute Dinge, die ich will. Es geht doch nicht um ein Boot oder, keine Ahnung, das dritte Haus oder die fünfte Ferienwohnung. Sondern es geht ja um Fragen, die wir wirklich tief in uns drin hängen. Und Gott sagt, hey, ich habe einen viel, viel größeren Plan. Und der ist in dir drin. Und ich handle in dir, in den Situationen, in der du bist. Das ist wie so ein Schlüssel, den man in ein Schloss hineinsteckt. Und Habakuk, der kennt diesen Schlüssel. Und der bleibt deswegen an Gott dran, ihr könnt das Kapitel zu Hause mal lesen, auch wenn er eine wirklich schwierige Verheißung in dem Moment bekommt. Eine schöne Zusammenfassung des Schlüssels finden wir an einer anderen Stelle in Jakobus. Jakobus 1, da steht, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Das ist einer von den Sätzen, die finden wir irgendwie doof. Ne? Was kann ich tun, wenn der Glaube hart auf die Probe gestellt wird? Leugnen, aufgeben, warten. Da steht aber auch betrachten. Wenn ich etwas betrachte, ein schönes Bild oder einen schönen Gegenstand, hier ein Musikinstrument, das, was mich berührt, dann gucke ich da nicht nur kurz drauf. Ich drehe mal die Perspektive. Ich gucke mir das mal von verschiedenen Seiten an und erkenne vielleicht etwas mehr diesen Schlüssel. Weiter geht's in Vers 3. Ihr wisst doch, dass er, also der Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, also es hat schon was begonnen, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Hier ist ein Veränderungsprozess geschrieben. Vollkommen heißt jetzt hier nicht von sündlos, ich mache alles immer richtig, sondern eher zu einer geistlichen Reife zu gelangen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das geschieht eben in uns und nicht immer in diesen Situationen um uns herum. Ja, Gott kann Situationen mit einem Schlag verbessern. Haben wir erlebt, haben wir begleitet, habe ich selbst erlebt. Aber der Schlüssel ist oft, dass er in mir arbeitet. Und der ist schwer zu verstehen und gerade wenn wir in dieser Situation sind. Und ich möchte dich einfach bitten, versuche dich darauf einzulassen, es immer als okay anzunehmen, den Blickwinkel zu ändern. Wir kennen auch Fehlinterpretationen. Ich weiß zum Beispiel, den guten Ratschlag, der steht in Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, das ist mir auch schon mal in schwierigen Situationen gesagt worden, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wenn wir jetzt wieder nur diesen Satz sehen, ist das ein Satz, finde ich ganz schrecklich. Alles zum Guten? Ich habe am Anfang ein paar Beispiele genommen. Ist das wirklich immer alles zum Guten? Und vor allen Dingen, was ist das Gute oder das Beste? Da steckt ja oft so eine komische Theologie hinter. Dann wird, ich sag mal, Hiob als Beispiel genommen. Kennt ihr Hiob ja, ne? Das war ein Mann, der war sehr wohlhabend, der hatte Ländereien, also heute würde man sagen, der hatte ein großes Anwesen, der hatte eine Ferienwohnung, eine Riesenfirma, Mitarbeiter, eine Riesenfamilie. Und alles um ihn herum ging kaputt. Alles. Jetzt stell dir mal deine Situation gerade vor, was du hast. Ich bin nicht so reich wie Hiob, aber alles das, was du hast, geht kaputt. Und selbst deine Kinder sterben. Hiob glaube ja, der hatte ja hinterher neue Kinder. Wenn du Kinder hast oder mal welche haben willst, ist das eine echt große Herausforderung. Wenn ich mir vorstelle, meine Kinder sterben und jemand sagt, hey, du kannst ja noch neue kriegen, das will ich doch nicht hören. Das Kind kann mir keiner ersetzen. Die Ehefrau, der Ehepartner, das kann keiner ersetzen. Das meine ich mit Hiob, Beispiel Theologie an dem Hiob. Und es geht nämlich weiter. Wir gucken uns 8, Vers 29 an. Sie alle, die Gott im Voraus erwählt hat, die er auch dazu bestimmt hat, seinem Sohn gleich zu werden, nach dessen Bild sollen sie gestaltet werden, damit er, der Erstgeborene, unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Was ist das Beste in dem Moment? Dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir umgestaltet werden, um durch Krisen hindurchzukommen, um dieses Warten auszuhalten, dieses Warten, wo wir gerade nicht weiterkommen. Oft passiert da, dass wir freier werden, dass wir mehr Autorität in unserem Leben erfahren, dass wir eine tiefere Beziehung zu Jesus bekommen. Es passieren Dinge in uns. Und die sind nicht einfach mal eben so zu machen. Es ist ein Prozess, das Wort steht hier umgestaltet oder gestaltet werden. Es geht langsamer. Und wir können einfach im Leid, in den Fragen, in den Herausforderungen Jesus ähnlicher werden. Und in Hiob 42,5, ich weiß gar nicht, habe ich die Stelle mitgebracht, da ist das so gut zu erkennen, da sagt er ganz am Ende, nachdem er seine ganze Leidensgeschichte durch hat, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Doch nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob kannte Theorien, er hat diskutiert, viele Bücher durch. Aber durch die Krise sind die Theorien, die Wahrheiten in sein Herz gesackt. Und er hatte eine wirkliche Begegnung mit Gott und die war im Tiefpunkt erfahrbar. Und das geht nur, wenn wir dranbleiben, wenn du dranbleibst. Und da sind wir schon beim dritten und letzten Punkt. Bleib an Gott dran. Wir haben gerade das Vorbild gehabt von Jesus und Jesus hat gelernt, auch an Gott dranbleiben zu müssen. Er hat immer wieder gesagt, ich kann nur das tun, was der Vater tut. Und er kannte Wüstenzeiten. Ich mache mal so einen kleinen Spoiler auf nächste Woche. Da geht es in der Reihe von Uwe um die Versuchung Jesu. Da wird mal eine ganze Predigt, gucken wir uns nur an, was hat es bedeutet, wirklich so versucht zu werden, über mehrere Tage. Und das hat mir so Mut gemacht, als wir das schon aufgenommen haben. Hey, ich habe mit Jesus, wie wir es gerade gelesen haben, der Erstgeborene, der kennt, wie es mir geht, der weiß, was auf mich zukommt. Ich hatte 2014 eine sehr, sehr heftige Wüstenzeit. Die, die mich länger kennen, kennen das vielleicht. Es war ein Vierteljahr oder es war eigentlich ein länger. Ich hatte ein richtiges Problem mit einem sehr, sehr guten Freund von mir. Ich hatte riesige Schwierigkeiten auf der Arbeit. Da sehr nah, vielleicht schon mittendrin am Streifzug einer Depression. Beide Kinder wurden innerhalb sehr kurzer Zeit chronisch krank. Und es kam eine Zeit ohne Arbeit und auch mit finanziellen Einbußen dazu. Und die Krönung war der Tod meiner Schwester, wo wir in der Form nicht mit gerechnet haben. Und ich weiß noch, wie ich hier war. Es ging weiter runter. Die Fragen, es gab keine Antworten drauf. Ich hatte, bei uns, wenn man aus dem Haus kommt, kommt man in so einen Wald, da hatte ich so einen umgestützten Baum, der lag da so, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich auf diesem Baum gesessen habe, mit Zettel und Stift und Bibel und Gott angeklagt habe und geschimpft habe und gesagt, wie kann ich an dir dranbleiben? Wenn ich nachts nicht schlafen konnte, war so eine Stufe vor dem Haustür, was habe ich auf dieser Stufe gesessen und geheult, weil ich nicht weiter wusste. Hier. Und der Schlüssel war, die Entscheidung zu treffen, die ganzen Antworten, die ich gerade nicht bekomme, ich bleibe an Jesus dran. Übrigens lernen wir das für alle, die verheiratet sind, bei der Eheschließung. In guten und in schlechten Tagen. Da geht es um Willensentscheidungen. Viel geht es natürlich um Gefühl. Es geht um Gemeinsamkeit. Aber es gibt die Zeiten, wo ich mich neu entscheiden muss. Und die Frage an dich ist, wo ist gerade deine Wüstenzeit? Wenn du keine hast, sei sehr dankbar. Dann nimm mit, dass das kommen kann. Nicht kommen kann, es wird irgendwann kommen. Die Frage ist, wie und wo es gerade ist. Und dann triff bitte die Entscheidung, ich bleibe an Jesus dran. Die Welt ist voller Schmerz, Gott ist in dem Schmerz. Das Problem, was wir oft glauben, das wir oft haben, ist, dass wir einer Lüge glauben. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Ich glaube, im Stream kommt das gar nicht, vielleicht können wir es sehen. Wir glauben oft, dass Gott wie so ein Räuber kommt. Ja, der sieht gerade aus wie wir hier, wenn ich hier so in die Runde gucke, alle Masken. Der ist bewaffnet und der möchte mir wehtun. Der Räuber möchte mir etwas tun, er greift mich an. Das Bild sieht sehr ähnlich aus wie das von einem Chirurg. Der ist auch eine Maske und der hat auch ein Messer in der Hand. Und wenn wir die mal nebeneinander tun, sehen die sehr, sehr ähnlich aus. Nur der eine möchte dir was wehtun und wegtun und der andere möchte dir helfen. Der Chirurg muss also etwas aufschneiden. Letztes Jahr war ich im Krankenhaus und ich kriegte so eine Untersuchung und der musste hier aufschneiden. Und da stand auch so, ich war da jetzt nur örtlich betäubt, und der stand auch so an meinem Tisch. Und er, wo, wie heißt das da? Nicht Bahre, Bahre ist woanders. Trage. Bahre ist letzte Reise. Ich lag auf dieser Trage und dann sagte er so, jetzt geht's los. Ich sage, nein, das tut mir doch weh. Ja, das tut weh. Ja, können wir das nicht irgendwie anders machen? Haben wir alles diskutiert, Herr Haus. Es geht jetzt nur so. Ja, aber ich will das nicht wirklich, weiß ich, aber ich muss das jetzt aufschneiden, um da dran zu kommen. Tut das weh? Ja, das tut ein bisschen weh. Es kann auch mehr weh tun. Und Gott kommt wie ein Chirurg und möchte dir helfen, auch wenn es in dem Moment weh tut. Und dann kann Folgendes passieren. Es gibt Momente, wo du in deinem Glauben ein Aber entwickeln kannst. Am liebsten möchte ich abhauen, aber ich bleib dran. Am liebsten möchte ich alles hinschmeißen, aber ich bleib dran. Der Schlüssel ist dieses Aber. Aberglaube. Allerdings jetzt nicht im mystischen Sinne. Egal wo ich bin, ich bleibe trotzdem an Gott dran. Das ist ein enormer Schlüssel in meinem Leben. Immer wieder. Im Persönlichen, im Geschäftlichen oder hier in K3 im Dienstlichen. Ich habe ein Zitat gefunden von Craig Groeschel, ein Pastor aus den USA. Und da geht es auch um Warten, um Zweifel und Ungerechtigkeit. Und der schreibt, Schmerz gehört zum Leben. Schmerz lehrt uns, auf Gott zu vertrauen. Im Schmerz werden wir demütig. Schmerz lehrt uns zu beten. Und er schreibt, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, auf alle meine schwierigen Entscheidungen in meinem Leben, auf die Probleme, auf die Menschen, die mich verlassen haben, Missverständnisse, will ich diese Schmerzen auf keinen Fall wiedererleben. Aber auf keinen Fall möchte ich die eintauschen für das, was Gott in mir in diesen harten Zeiten getan hat. Ich danke sogar Gott für manche Momente des Zerbruchs. Gott kann heute viel größere Dinge durch mich tun als vorher. Und ich frage dich, wo bist du gerade auf deiner Reise? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier oder hier unten? Und ich möchte dich einfach, werde ich jetzt zum Abschluss mit uns beten, einfach mitnehmen und überlegen, hey, was sind gerade deine Fragen in deinem Leben, die du diese Woche mitnimmst und die du mit Gott stellen kannst, die du mit Gott diskutieren kannst. Dich im Schmerz vielleicht neu öffnen oder im Warten, vielleicht ist der Schmerz nicht da, aber die Fragen sind da, dich neu an Gott auszurichten. Psalm 23, da schreibt David, auch im dunklen Tal begleitest du mich. Dunkle Täler gehören dazu. Manche sind einfacher zu ertragen, andere sind nicht so einfacher zu ertragen. Gott begleitet dich durch dieses dunkle Tal. Es ist wie ein Training für deinen Glauben, nicht ein Training für die Angst. Die Stimmen in unserem Kopf, bei dem Bild vorhin, sind oft größer, die den Räuber betreffen, die zweifeln, das leugnen. Der Heilige Geist spricht oft sehr leise in unser Leben. Und ich möchte dich einfach herausfordern, immer wieder neu diese Stimme zu hören und nicht auf die Ängste zu schauen. Die Ängste sind gut, sie helfen uns, neu den Blick zu haben, aber der Blick nicht darauf. Bleib dran, Gott ist ein Spezialist, dich zu verändern. Und er wirkt wie ein Schlüssel in deiner Situation, in deinem Leben. Egal, ob es gerade eine schwierige Zeit ist oder vielleicht ist es gar nicht so schwer, dann denke nur daran, bleib dran. Lieber Herr, ich möchte dir die Menschen bitten, die hier im Raum sitzen. Ich möchte dich mich bitten. Ich möchte dich Menschen bitten, die vorm Fernseher sitzen, am Telefon, am Tablet. Und du kennst jeden gerade und du weißt, wo er steht. Du weißt, was im Herzen los ist. Du weißt die Fragen, die uns beschäftigen. Du weißt die Sorgen, die uns quälen. Oder die Freude, die wir gerade teilen können. Und ich danke dir, dass wir an dir jemanden haben, wo wir hingestaltet werden können. Du hast das alles gemacht, erlebt und du kannst dich so gut in uns reinversetzen. Und du möchtest, dass wir an dir dranbleiben. Ich danke dir für die Momente, wo du wirklich dieses Upgrade schon mal schenkst, wo wir erkennen, hey, jetzt hat Gott hier sofort und schnell und übernatürlich eingegriffen. Aber ich bitte dich für die Momente, wo wir warten müssen, wo wir im Kreis gehen, wo wir uns gar nicht bewegen können, wo eher Fragen und Zweifel überhand nehmen, dass wir nicht unsere Situation leugnen, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir an dir dranbleiben. Bitte begleite uns du da diese Woche. Amen.